Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
Mit 13 wird er Kindersoldat. Im ersten Golfkrieg mit 15 flieht er über die Türkei nach Österreich. Allein. Mit 40 ist er dann der erfolgreichste Werber der Welt. Das klingt wie ein Roman. Hat sich Amir Kasay offensichtlich auch gedacht. Und jetzt, mit Mitte 50, ein Buch über sein Leben geschrieben. In dem ist all das tatsächlich passiert. Wie ihm sein unglaublicher Weg an die Spitze gelungen ist, warum er vor ein paar Jahren trotzdem mit der Werbebranche gebrochen hat, das will ich ihn gleich fragen. Und natürlich auch, mit welchen Gefühlen er eigentlich so auf die aktuelle Weltlage schaut. Aber erstmal, hallo Herr Kasay.
Hallo, guten Nachmittag.
Der erste Eindruck.
Ja, ich glaube, der erste Eindruck war selten bei einem Gast des Chefgesprächs so schnell zu formulieren wie bei Amir Kasay. Er hat was mit dem stark überstrapazierten Klischee des Enfant Terrible zu tun. Das ist die Rolle, die er für die Werbebranche lange Jahre eingenommen hat oder die ihm aufgedrückt wurde. Was mich interessiert natürlich ist, heute mit etwas Distanz zu dieser Zeit, wie blickt er auf diesen Begriff und was regt sich da in ihm, wenn er dieses schreckliche Wort heute noch hören muss?
Das war mein Kollege Tobias Görtler. Enfant terrible. Haben Sie sich da je wiedergefunden drin?
Ja, ich habe das als Kompliment aufgefasst immer. Also einer, der halt nicht zum Establishment gehört und der Missstände anprangert, der das Establishment und den Status quo in Frage stellt, unangenehm ist und unangenehme Fragen stellt, unangenehme Thesen aufstellt, dafür gehasst wird und dafür in die Ecke gestellt wird, das fand ich immer als Kompliment, weil ich bin ja auch ein Mensch, der geradeaus ist. Ich habe immer das gesagt, was ich denke, und ich habe immer das gemacht, was ich sage. Vor dem Hintergrund habe ich das eher als Kompliment aufgefasst. Ja. Schönes aber, Prädikat.
Aber es ist ja schon auch ein Stück weit ein klischeeartiger Ausdruck, so wie ja irgendwie ein Stück weit einiges, was so mit Ihnen in Verbindung gebracht wird, weil Sie sind jetzt relativ lange schon prominent in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und immer wieder wird Ihre Geschichte, die ich gerade auch noch mal kurz erzählt habe, Ihre dramatische Jugend erzählt. Jetzt schreiben Sie genau darüber auch noch ein Buch. Haben Sie die Geschichte nicht irgendwie eigentlich schon viel zu oft an den Mann gebracht?
Ja, ich wollte ja das Buch ja nie schreiben. Also ich habe ja die Anfrage gehabt vor mittlerweile 11 Jahren, vom Ullstein Verlag, dass ich ein Buch mal über mein Leben schreiben soll. Und ich habe das erfolgreich ja fast 10 Jahre abgelehnt oder 9 Jahre abgelehnt. Und war aber vor 2 Jahren eher an dem Punkt, wo ich gesagt habe, man sollte das runterschreiben, weniger jetzt aus diesem, aus dieser Marketing-Motivation heraus, wie Sie das gerade beschrieben haben, sondern eher, dass diese Geschichte vielleicht Inspiration gibt und Motivation gibt für ein paar Leute da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation oder in einer schwierigen Situation im Leben stecken. Und wenn man denen Mut machen kann, wenn man ein paar Leute da draußen inspiriert, dann hat man eigentlich das Ziel erreicht. Vor dem Hintergrund habe ich das gemacht. Nee, Sie haben recht, also die Geschichte kennen alle und man muss die Geschichte nicht immer wieder wiederholen, das stimmt. Wobei, sehr vieles, was in diesem Buch drin steht, gerade extrem aktuell geworden ist.
Ja. Ja, leider, so muss man sagen. Ja. Vom Unsinn des Lebens haben Sie das Buch genannt. Wie ist das denn, wenn Sie jetzt auf Ihr eigenes Leben zurückblicken? Wann haben Sie sich zum ersten Mal Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht, ob das Leben einen Sinn haben muss oder nicht?
Ich glaub, den Sinn des Lebens findet man nicht. Ich glaube auch, deswegen heißt das Buch ja auch vom Unsinn des Lebens, weil wenn man nach vorne schaut, macht alles keinen Sinn. Erst in der Rückbetrachtung ergeben sich die Verbindungen der Punkte und dann gibt es auch einen rationellen Kontext, das Sinn sein könnte. Aber nach vorne schauen macht das Leben keinen Sinn, glaube ich nicht. Also zumindest mein Leben nicht, anders.
Und inwiefern haben Sie dann beim Schreiben dieses Buches auch Ihr eigenes Leben irgendwie nochmal anders betrachtet oder plötzlich einen Sinnzusammenhang in Sachen gesehen, den Sie vorher vielleicht nicht so gesehen hatten?
Ja, es war so ein therapeutischer Prozess auf jeden Fall, weil sehr vieles hochkommt, dass man verdrängt hat, sehr viele Wunden wieder aufgerissen werden, wo man dachte, dass sie schon geheilt sind. Das ist ein therapeutischer und reinigender Prozess, wo man dann auch, wie gesagt, die Dots connectet und dann im Nachhinein merkt, okay, in der Rückbetrachtung ergibt es alles einen Sinn, aber in dem Zeitpunkt, wo man drinnen war, hat es überhaupt keinen Sinn ergeben. Und jetzt auch nach vorne schauend, keine Ahnung, was mit mir passieren wird, wo ich hingehe, was ich tue. Und es gibt auch keinen Sinn, aber ich lasse es auf mich zukommen. Definitiv, ja.
Wenn wir jetzt mal auf Ihr Leben schauen, dann beginnt ja diese übliche Lebensgeschichte mit diesem Punkt, wo Sie ungefähr 13 Jahre alt waren. Inferno, Golfkrieg, Töten und Sterben. Aber wie waren denn eigentlich die 13 Jahre vorher?
Großartig. Also ich hatte das Privileg, eine wunderschöne Kindheit zu erleben. Auch eine privilegierte Kindheit zu erleben in, sage ich einmal, einigermaßen wirtschaftlich behüteten Verhältnissen mit all dem, was man sich vorstellen als Kind. Und dann gab es halt diese Zäsur, die erste Zäsur in meinem Leben mit der Revolution und dann mit dem Iran-Irak-Krieg, wo ich ja mit 13,5 dann rekrutiert wurde und dann halt das komplette Gegenteil erlebt habe.
Und aber das heißt, die friedliche und ruhige Kindheit, die dauerte quasi bis zu diesem Punkt an oder war schon, als die Revolution stattfand, hatte das auch schon für Sie als Kind starke Folgen gehabt?
Ja, also, also unser Leben im Land hat sich definitiv mit der Revolution geändert, weil bestimmte Dinge dann nicht mehr erlaubt waren, bestimmte Dinge, die selbstverständlich waren, auf einmal tabu waren. Also man hat schon auch als Kind gemerkt, dass das Land, sag ich mal, eine andere Wendung nimmt. Das hat man schon gespürt, aber es war jetzt nicht so gravierend, weil das ja dann Schlag auf Schlag kam. Die Revolution war Ende 78, der Krieg hat 1980 angefangen. Also die Phase war eher ein schleichender Prozess war das eher. Aber man hat schon gemerkt, dass sich einiges ändert in dem Land, definitiv.
Ja, aber das heißt, aufgewachsen sind Sie in Teheran oder wo in Iran sind Sie?
Richtig, okay. In Teheran, genau.
Und aus was für einer Familie kamen Sie dann da?
Ich würde sagen, eine Mittelstandsfamilie.
Ja.
Meine Eltern waren in ihren Berufen einigermaßen erfolgreich. Wie gesagt, uns hat dann nichts gefehlt. Und das war ja damals, Iran war unter Schah, der ja ein Diktator war und der sehr vieles auch falsch gemacht hat, zumindest für eine bestimmte Schicht von Menschen ein sehr progressives und erfolgreiches Land, für viele natürlich nicht. Deswegen kam es ja auch dann zu den Unruhen und zu dem, was dann passiert ist. Ne?
Sie kennen bestimmt auch dieses Buch Der Drachenläufer, was in Afghanistan spielt und da so schildert, wie quasi aus so einer Kindheit wieder auf einmal der Krieg einbricht. Das habe ich irgendwie total stark so in Erinnerung, so dieses Abrupte so aus diesem Alltag, der dann einem total deutsch und normal vorkommt, wo auf einmal dann nichts, von einem auf den anderen Tag nichts mehr ist, wie es vorher war. Richtig. War das dann für Sie, als dieser Krieg losging, auch so?
Ja, man hat ja dann die ersten Raketenanschläge in Teheran erlebt, wo man sich dann in den Keller verstecken musste mit seinen Eltern in der Nacht. Man hat dann die Bilder gesehen und das war ja eher, das waren meine ersten Erfahrungen. Und da hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich dann kurze Zeit später dann mittendrin sein werde und nicht nur Beobachter. Ne?
Wie habe ich mir diesen Punkt der Rekrutierung vorzustellen? Sind Sie tatsächlich so in dem Sinne abgeholt worden zu Hause?
Nicht zu Hause, von der Schule.
Okay, also dann zusammen.
Also das waren ja zwei Arten von Kindersoldaten am Berg. Das eine waren Freiwillige, sondern meistens aus eher armen Gegenden und ungebildeten Menschen, die halt religiös extremistisch waren. Und da waren die Kinder, die sich freiwillig gemeldet haben. Und dann wurden auch natürlich pointiert Kinder rausgezogen. Weil am Anfang des Krieges war ja die Situation folgendermaßen, dass Irak militärisch definitiv Iran überlegen war, weil sie natürlich ein funktionierendes Land waren mit einem funktionierenden Militär und Iran durch die Revolution mit sich selber beschäftigt war und sehr vieles vom Militär-Know-how und auch von Experten ja entweder exekutiert worden sind oder das Land verlassen hatten. Und man natürlich auch aufgrund der neuen Umstände ja auch nicht den Zugang hatte zu neuen Waffen oder zu neuen Waffenlieferungen. Und dann wurde beschlossen, Menschen dagegen sozusagen zu schmeißen. Und aus dem Grund entstand ja auch dann diese ganze Geschichte. Später hat sich das ja dann ausgeglichen. Also da war ich ja da schon raus. Also nach 4 Jahren Krieg hat sich ja die Balance wiedergefunden. Und Iran hat ja eigentlich eher die Oberhand gewonnen. Aber dann am Ende war es ja dann ein Stellungskrieg, der zu einem Waffenstillstand geführt hat, 1988. Aber am Anfang sah es so aus, als ob Irak sozusagen mühelos alles erobern kann, was erobern wird, er wollte. Ja. Ne?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Und ich meine, Ihnen ist dann ja später die Flucht da gelungen. Ist das denn was, was Sie von Anfang an dann sozusagen im Kopf hatten? Also von dem direkt nach der Rekrutierung zu versuchen, da auf eigene Faust rauszukommen? Ich meine, wahrscheinlich erscheint einem das doch erstmal ziemlich unentrinnbar, oder? Als Jugendlicher umgeben auch von Hunderten, Tausenden anderen, die das Gleiche durchmachen, ja, können, oder?
Der Wunsch, also wie gesagt, ich wünsche es niemandem, weil man wie eine Maschine funktioniert oder versucht zu funktionieren. Ja. Man versucht, also da ist der Überlebensinstinkt der einzige Instinkt, der alles andere überragt. Den Wunsch zu haben, zu flüchten, vielleicht im tiefsten Inneren, aber so wirklich rational, also Erinnerung kommt mir das nicht vor. Die Möglichkeit haben meine Eltern mir gegeben, dass ich das Land verlasse. Und dafür bin ich ihnen dankbar, weil sie mich eigentlich zum zweiten Mal auf die Welt gebracht haben. Ja. Also das ist eigentlich mein zweiter Geburtstag gewesen. Aber in dem Moment, wo ich Krieg gelebt habe, war eher der, also ich würde nicht sagen, dass der Wunsch in mir drin war, zu fliehen, sondern einfach nur zu überleben.
Und wie habe ich mir diese Flucht vorzustellen? Ich meine, Ihre Eltern haben irgendwie eine Schleuse wahrscheinlich.
Richtig.
Und aber wie, also ich meine, trotzdem, man ist ja mitten im Krieg. Wie ergibt sich so das dann?
Nee, ich durfte ja dann nach einem Jahr nach Hause für ein paar Tage. Und das haben meine Eltern natürlich, die Möglichkeit haben sie genutzt, mich aus der Landes zu bringen. Und dann bin ich mit einer kleinen Tasche und mit ein bisschen Geld von meinen Eltern über die türkische Grenze Richtung Istanbul unterwegs gewesen.
Und dann sind Sie ja in die österreichische Botschaft und haben sich da quasi dann sozusagen Asyl angemeldet. Warum Österreich?
Weil ein entfernter Freund meiner Familie in Österreich gelebt hat und meine Eltern gemeint haben, sollte ich das schaffen, dorthin zu kommen, dass er zumindest am Anfang so die ersten Wege mit mir geht und mir ein bisschen unter die Arme greift in dem fremden Land. Deswegen Österreich.
Also das war der einzige Kontakt, den es irgendwie in den sicheren Westen gab? Und
ja,
auf den
wir hatten, wir hatten Familie in anderen Ländern auch, aber ich glaube, meine Eltern haben gemeint, dass das wahrscheinlich die wahrscheinlichste Lösung sein wird. Und deswegen hat sich das halt so ergeben, genau.
Ja, und dann, ich meine, das ist ja total der emotionale Ausnahmezustand, in dem Sie da insgesamt gewesen sein müssen, oder? Können Sie mir mal beschreiben, wie kommt man da, also wie sind Sie da in Österreich angekommen? Mit welchen Vorstellungen auch und inwiefern waren Sie auch noch innerlich vielleicht mitten im Krieg quasi?
Also man ist ja traumatisiert, definitiv. Also das Trauma bleibt ja bei Ihnen. Also Krieg ist ja ein Teil von mir, das wird ja nie weggehen. Bis am Ende meiner Tage wird das definitiv da sein. Das kann man auch nicht anders beschreiben, das kann man auch nicht leugnen.
Aber was macht dieses...
Also meine erste Erinnerung an Österreich war eher, es war kalt, es war düster, es war grau und es war fremd. Also das waren so meine ersten Assoziationen.
Also Sie sprachen ja wahrscheinlich kein Wort Deutsch, oder?
Nein, gar nicht.
Und der Kontakt aber zu Ihrem entfernten Verwandten, der ist dann gleich, das hat gleich funktioniert, da sind Sie dann sozusagen untergekommen.
Genau, er hat mir geholfen am Anfang und er hat halt so die ersten Wege mit mir gemacht. Das ganze Papierzeug, was man machen muss. Und dann war auch seine Funktion und seine Verantwortung am Ende, weil ich wollte auch jetzt nicht von ihm erwarten, dass er mir mehr hilft als das, was er mir gemacht hat. Und ich habe dann versucht, halt meine eigene Existenz und mein eigenes Leben aufzubauen. Genau.
Wie macht man das mit 15?
Sehr gute Frage. Es gibt keine Formel. Also ich glaube, man versucht von Tag zu denken, zu leben. Man setzt sich halt so kleine Ziele. Also das erste war, die Sprache zu beherrschen, die Schule zu beenden. Ich musste dann aufs Gymnasium. Meine Zeugnisse wurden nicht anerkannt. Ich musste dann 2 Klassen in einem Jahr machen. Das war ziemlich anstrengend. Nebenbei musste ich jobben, alle möglichen Jobs machen, um einigermaßen zu überleben.
Aber ich meine, gelebt Schule, haben Sie bei den Verwandten oder wie?
Am Anfang eine kurze Zeit und dann war ich alleine, genau. Komplett alleine.
Ja. Okay, das hat dann ja gleich offensichtlich ziemlich gut geklappt, weil, also Sie haben dann ja nach dem Abitur gleich an einer relativen Elite-Uni, kann man sagen, angefangen zu studieren in Fontainebleau in Frankreich. Also das ist ja irgendwie ein total rasanter Schritt, so von nichts haben, die Sprache nicht können, in Österreich ankommen und zu diesem Punkt. Und dazwischen liegen nur 4 Jahre. Was genau ist da passiert?
Nee, es war Zufall, weil ich habe eine Tante besucht in Paris und die hat mich gefragt, was ich eigentlich vorhabe in meinem Leben. Und ich wollte eigentlich ich war mir nicht sicher, ob ich studieren will überhaupt, weil eigentlich war ich froh, dass ich einigermaßen das Gröbste hinter mir habe und dass ich es langsam Fuß fassen kann. Und sie hat mir empfohlen, dass ich mich bewerben soll an dieser Uni, die ja eine Privatuni ist, eine Elite-Uni. Aber die hatten Stipendien und aus irgendeinem Grund haben sie mir ein Stipendium gegeben. Und ich habe das 2 Jahre lang probiert und habe das Studium auch abgebrochen, weil ich dann die Sinnhaftigkeit gar nicht da drin gesehen habe. Was im Nachhinein die beste Entscheidung meines Lebens war. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich ein dummer, langweiliger Unternehmensberater bei McKinsey oder wie sie alle heißen und sitze in welchen Flieger. Und habe dann das gebrochen, bin dann wieder nach Österreich zurück und bin dann über Umwege als Buchhalter in der Werbeszene gelandet, also als Studienabbrecher.
Aber was waren so Ihre Lebensziele dann als Jugendlicher oder Ihre Berufswünsche?
Ich hatte nie Berufsziele, ich hatte auch keine Berufswünsche. Es ging eigentlich nur darum, immer an eine Position zu kommen, wo man Dinge zum Besseren verändern kann oder für sich selber in erster Linie, aber für die Umgebung. Also ich hatte jetzt nicht diesen Masterplan. Also im Sinne von, das für eine Karriere möchte ich machen, diesen Titel möchte ich erreichen, so viel Geld will ich verdienen. Mhm. Also das hatte ich nie eigentlich, nicht wirklich.
Aber was Sie ja offensichtlich schon waren, war ja irgendwie, dass Sie sehr smart waren. Sonst hätten Sie ja nicht Sprache lernen, gleichzeitig 2 Klassen auf einmal und dann Abitur und so weiter hinbekommen. Inwiefern haben Sie smart das gemerkt? Oder ich, schlau sozusagen?
Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, ich bin eher straßenschlau. Ich bin so ein Street Dog.
Ja gut, Street also Smart gibt es ja durchaus auch als Ausdruck.
Genau, ja. Ich würde eher sagen Street Smart. Ich glaube, was ich hatte und was mich, glaube ich, dann ausgezeichnet hat, auch später, ich hatte einen unglaublichen Willen und eine unglaubliche Leidenschaft, eine unglaubliche Energie. Habe ich immer noch. Und ich glaube, das unterscheidet mich von vielen. Ich habe im Laufe meiner Karriere viel mehr Leute erlebt, die viel mehr Talent hatten, viel mehr Expertise hatten, auch viel intelligenter waren als ich. Aber die waren nie im Leben so willensstark und so leidenschaftlich wie ich. Und ich glaube, damit habe ich halt vieles kompensiert an Mankos, die ich hatte, glaube ich. Auch kulturelle Mankos natürlich und kulturelle Mankos, Lebensweg-Mankos, die man hat. Ne? Mhm.
Was sie aber auch, finde ich, sehr stark unterscheidet, so ist, also in vielen Biografien von Einwanderern der ersten Generation findet man ja so dieses Motiv der Assimilation. Also sozusagen die Leute versuchen anzukommen und dann aber in der neuen Gesellschaft auch ihren Platz zu finden, ein möglichst ruhiges Leben zu führen, nicht aufzufallen. Oh. Das war ja offensichtlich nie ihr Ziel.
Nee, weil mein großes Vorbild ist Muhammad Ali. Und das war meine einzige Lichtgestalt, die ich, seitdem ich mich erinnern kann, hatte. Und wenn man sich das Leben von Ali ansieht, ist ja Ali genau das Gegenteil von sich ruhig verhalten. Sondern ich wollte immer für das gerade stehen, was ich glaube, von dem ich überzeugt bin, was meine Meinung ist. Ich wollte auch den Status quo hinterfragen. Weil das einfach auch meinem Naturell entsprochen hat. Ich glaube schon, dass ich ein gutes Beispiel von Migration bin, aber nicht
aber
in dem
Kontext. Kein typisches
genau,
in dem Sinne, ne?
Richtig. Also ich habe immer versucht, Misfit zu bleiben. Ja. Weil es ist eine schöne Position, wo man auch sich Motivation rausholt.
Sie schreiben in Ihrem Buch einmal auch über Ihre Vita als die gesamte Geschichte des untalentierten Mr. Kassel. Ja. Ich meine, das ist ja schon auch ganz schön hart mit sich selbst, oder?
Nee, das ist das, was ich gerade vorher beschrieben habe. Ich glaube, um ehrlich zu sein, wenn man das jetzt wirklich ehrlich analysiert, bin ich jetzt nicht sonderlich talentiert, in keinem Fall. Also wirklich, es gibt viel unfassbar talentierte Leute in meiner ehemaligen Industrie, was Marketing und Werbung anbelangt. Ich glaube wirklich, dass ich einfach einen unfassbaren Willen habe und eine unglaubliche Leidenschaft und Energie, die hat auch andere Leute anzunehmen. Ich glaube, das war so mein Superpower, wenn man das so sagen will. Aber deswegen auch, ich glaube, von mir selber rede ich auch als untalentiert, weil ich wirklich nicht so viel Talent habe. Ja, Sprachtalent wahrscheinlich, weil es mir einfach gefallen ist, Deutsch zu lernen. Mhm. Aber wenn ich jetzt denke, dass ich jetzt versuche, seit 4 Jahren Spanisch zu lernen, dann fällt mir das dann wieder schwer. Also beweist das, dass ich nicht so wirklich talentiert bin.
Ja, Sie haben ja eben schon geschildert, wie Sie quasi durch Zufälle dann in der Werbebranche in Österreich gelandet sind. Das ist ja, wenn ich das jetzt mal ein bisschen zuspitze, trotzdem ein extremer Schritt aus der Hölle des Existenzkampfs, ein paar Jahre vorher noch, jetzt in die überflüssigste Branche der Welt so ein bisschen, ja. Was hat Sie denn damals ausgerechnet dann doch an der Werbung so gereizt, als Sie einmal damit in Kontakt waren?
Ja, es war, wie gesagt, ich bin da reingerutscht, wirklich komplett unwissend, weil ich einen Job gesucht habe damals, nachdem ich das Studium abgebrochen habe. Und ein Grafikdesignstudio in Wien hat mir den Job gegeben als Buchhalter. Und ich saß in diesem kleinen Kämmerchen und musste halt ein komplettes Buchhaltungssystem aufbauen mit Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Bilanzierung und allem. Und vor meiner Tür saßen halt diese ganzen Grafikdesigner und die funky Leute, die halt Reklame oder Kampagnen gemacht haben. Und ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, was die machen, weil ich ja mit meiner Welt beschäftigt war. Aber irgendwann einmal fand ich das faszinierend, dass die mit der Kraft von Gestaltung, Konzeption, Text und Bild und Grafik versuchen, Produkte und Dienstleistungen an den Mann zu bringen. Und ich fand das Konzept faszinierend, hatte aber überhaupt keine Ahnung, wie es geht, warum es geht und so weiter. Und habe gesagt, nee, ich finde das faszinierend. Ich würde gerne da, wenn es geht, ein bisschen näher rankommen.
Ja.
Und so habe ich mich dann als Kundenberater beworben. War ein lausiger Kundenberater, weil ich eigentlich dann dachte, nee, Kundenberatung ist ziemlich langweilig, weil eher bürokratisch und ich will eigentlich kreativer sein.
Ja.
Und dann wurde ich natürlich auch rausgeschmissen, prompt nach einem Jahr von dieser Agentur. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich dann wirklich gezwungen war zu sagen, okay, wenn du kreativer sein willst, dann musst du diesen Weg gehen, diesen steinigen, und dir ein Portfolio aufbauen, dich bewerben und so weiter und so fort. Und so kam das dann. Aber es war wirklich kein, deswegen Unsinn des Lebens, das war kein Masterplan. Ja. Ich bin da reingerutscht und fand das faszinierend und habe mich dann versucht, da zurechtzufinden, um mich in irgendeiner Art und Weise nach vorne zu bewegen.
Ja. Und was war dann Ihr erster eigener Werbeclaim oder so, das erste Werbeprojekt, an das Sie sich noch erinnern?
Ich hatte damals ein Plakat gemacht für Coca-Cola, das wirklich auch, damals, das war noch in Österreich, das auch in Cannes eigentlich einen Preis gewonnen hat. Das war der erste Cannes-Preis, den Österreich, glaube ich, seit zig Jahren gewonnen hat. Und da wusste ich, okay, das ist jetzt nicht nur Einbildung, sondern du hast wahrscheinlich, du kannst das oder zumindest kannst das zumindest versuchen. Und mir war auch ziemlich schnell klar damals, dass Österreich als Markt zu klein ist. Mhm. Und wenn man es wirklich schaffen will, dass man in ein Land wie Deutschland gehen muss, der viel größer ist und viel größere Chancen hat und auf allem eine ganz andere Qualität an Agenturen hat. Und so hat es mich dann nach Hamburg verschlagen damals, Mitte der 90er Jahre, damals zu Springer und Jacobi nach Hamburg, genau.
Und aber was waren dann so Ihre, also was war das, was Sie, womit Sie sich dann abgegrenzt haben oder was Sie da besonders gemacht hat in der Werbewelt? War das Ihre Art, mit Sprache umzugehen oder, beschreiben Sie mal.
Ich glaube, ich habe ein ganzheitliches Bild gehabt immer. Also wie gesagt, ich definiere ja Kreativität, zumindest im Kontext von Marketing und Werbung, als die originäre Art, Probleme zu lösen. Ich glaube, das konnte ich sehr, sehr gut, weil ich das Gesamtbild immer im Kopf hatte. Also ich war jetzt nicht ein brillanter Texter oder ein brillanter Designer oder ein brillanter Stratege, sondern ich habe eigentlich von jedem ein bisschen gehabt. Und dieses holistische Bild hat mir extrem geholfen, Auftraggeber zu helfen und versuchen halt, denen Mehrwert zu bieten. Deswegen glaube ich, das war die Voraussetzung neben meinem Willen und meiner Leidenschaft, dass ich das dann ziemlich schnell den Leiter bestiegen bin und geklettert bin.
Mhm. Aber das heißt,
ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein brillanter Texter. Ich würde auch nicht sagen, ich bin ein brillanter Designer. Ich würde auch sagen, ich bin kein brillanter Berater und auch kein brillanter Stratege. Aber es gibt niemanden, den ich kenne, von all dem so viel versteht wie ich.
Ja.
Und das alles so zusammenbringen kann, um es halt richtig anzusetzen. So würde ich das formulieren. Also ich bin Generalist, lassen Sie mal so sagen.
Ja, und Sie haben ja jetzt eben geschildert, diese Coca-Cola-Kampagne, die in Cannes Ihnen diesen Award gebracht hat. Das heißt, Sie hatten aber schon dann quasi gleich mit dem ersten Projekt mehr oder weniger gleich den Riesenerfolg.
Ja, eine der ersten Projekte hat eigentlich wirklich schon, sage ich mal, die erste Anerkennung gebracht. Aber es war halt damals eine Anerkennung, die halt, sage ich mal, verhältnismäßig die relevante war, weil es ging ja darum, für einen Kunden die bestmögliche Lösung zu produzieren, die auch in der Gesellschaft eine Relevanz hatte, die auch das normale Volk sozusagen nicht nur gesehen hat und berührt hat. Und weil man das so gut gemacht hat und weil das Unternehmen erfolgreich war, hat man dann sozusagen von den Fachexperten auch noch einen Pokal gekriegt. Mhm. Und das war die Richtung, also das hat schon gut getan.
Und hatten
als junger, Kreativer, genau.
Hatten Sie Vorbilder zu der Zeit? Also gibt es zum Beispiel irgendwelche bestimmten Werbungen, die Sie selbst total geprägt haben, die Sie so als Vorbild auch im Kopf
Definitiv. Hatten? Also wie gesagt, wenn ich damals in dieser Kundenberater war, in dieser kleinen Agentur, die hatten eine Bibliothek und ich saß nächtelang da und habe damals die Art Directors Club Bücher aus Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes in mich aufgesogen. Und da tauchte immer wieder der Name von dieser Agentur auf, Springer und Jacobi, die halt für Mercedes diese grandiosen Kampagnen gemacht haben. Und von DDB, die Begründer der kreativen Werbung, so wie wir sie kennen. Und die haben mich fasziniert, die haben mich inspiriert. Und ich habe immer gesagt, lieber Gott, gib mir die Möglichkeit, dass ich eines Tages überhaupt in der Nähe von diesen Menschen sein darf. Ja, und dann hat sich das halt, wie gesagt, im Laufe des Tages ergeben, dass ich nicht nur sein durfte, sondern mittendrin war, ne?
Und was für ein Typ Chef waren Sie dann so in diesen ersten Jahren? Ich meine, wenn ich so auf Ihre Biografie davor zurückgucke, dann lebt die ja davon, dass Sie letztlich immer alles alleine machen mussten und dann alleine gemacht haben auch. Hat Sie das irgendwie auch als Typ geprägt?
Also Verantwortung, also wirklich, wirklich Führungsverantwortung habe ich erst dann gehabt, wie ich denn die Stufe erreicht habe als Kreativdirektor. Da hatte ich auch wirklich eine Mannschaft, die ich zu führen hatte. Und die Kunst war für mich klar, es geht nicht darum, dass du alles selber machst und alles besser weißt, sondern es geht darum, dass du deine Leute in die Position bringst und sie förderst und forderst, sodass sie ihr Potenzial ausschöpfen, weil sie eben viele von ihnen viel, viel besser sind in bestimmten Kategorien, als du selber bist. Und ich glaube, da können Sie auch andere Leute fragen, die mit mir gearbeitet haben. Ich glaube, da hatte ich wirklich ein Talent dafür. Mhm. Also Talent zu erkennen, Potenziale rauszuholen, Menschen so zu führen, dass sie erfüllt sind, glücklich sind, aber auch für sich selber einen Anspruch definieren, den sie vielleicht selber so nicht definieren würden, mit den Ergebnissen, die man dann produziert hat gemeinsam, die halt großartig waren. Mhm. Und dann wurde halt die Verantwortung oder der Bereich immer größer und immer größer und immer größer, klar.
Chefsache.
Ja, da sind wir ja eigentlich schon beim Thema. Wir versuchen ja auch, in unserem Podcast bitten wir unsere Gäste immer, ein Ding oder einen Gegenstand mitzubringen, die sie so in ihrem Leben als Führungskraft begleiten und irgendwie relevant und wichtig für sie sind. Was haben Sie denn für uns dabei?
Ich habe meinen österreichischen Pass dabei.
Den braucht man jetzt ja nicht jeden Tag.
Doch, den musste ich ja dann jeden Tag in Amerika vorzeigen, weil ich ja dann irgendwann einmal angefangen habe. Obwohl ich ja in Deutschland war und die DDB-Gruppe geführt hat, haben wir internationale Kunden gewonnen, zum Beispiel damals Reebok. Und dann musste ich jede zweite Woche nach Boston fliegen. Ja. Und ich musste dann mit meinem österreichischen Pass bei der Passkontrolle durchkommen, mit meinem Hintergrund als Iraner. Und ich wurde halt immer zur Sonderbehandlung abkommandiert. Aber das Privileg, den österreichischen Pass zu haben, war wichtig, weil ich die Möglichkeiten, die ich dann sonst hatte, später nie erlangt hätte ohne diese Staatszugehörigkeit. Ja. Also als iranischer Staatsbürger wäre ich nie im Leben in den USA gelandet später. Ich glaube, der österreichische Pass hat mir sehr viele Türen aufgemacht. Ja. Und dem Land bin ich dankbar, weil sie mir sehr viele Möglichkeiten gegeben hat. Und als Österreicher ist man ja auch immer, man ist ein bisschen gewichter wie die Deutschen und die Franzosen, weil wir so ein kleines Land sind, wo man sich immer durchschummeln. Und die österreichische Mentalität hat mir definitiv später auch geholfen.
Obwohl Sie ja nur verhältnismäßig kurz eigentlich dann in Österreich gelebt haben, so richtig wahrscheinlich 5-6 Jahre oder so insgesamt, ne?
Ja, genau. Aber es hat mich schon geprägt. Also wenn Sie mich fragen, also ich bin stolz, österreichischer Staatsbürger zu sein, definitiv.
Und sind Sie denn noch regelmäßig in Österreich auch?
Ja, ich habe Freunde dort.
Ja.
Ich fahre, Wien ist eine wunderschöne Stadt, ich fahre gerne hin. Viel zu selten.
Ja.
Weil ich halt, wie gesagt, jetzt in Spanien lebe, aber ich fahre regelmäßig immer noch hin, ja.
Also sozusagen ein glücklicher Zufallstreffer letztlich dann auch das Land für Sie, ne?
Richtig,
ja.
Richtig.
Jetzt sind Sie ja inzwischen, nachdem wir eben über Ihren Aufstieg in der Werbewelt sprachen, gar nicht mehr in dieser tätig. Vor einigen Jahren haben Sie ja einen relativ harten Cut da vollzogen. Wie war das? War das gleich so, sage ich mal, resolut geplant, wie die sich das im Nachhinein darstellt? Also Schluss aus, ich höre damit jetzt auf? Oder?
Nee, also ich habe das über 2 Jahre geplant gehabt, weil mir 2 Jahre vorher schon klar war, also ich stand an einer Kreuzung, die Kreuzung hieß, du kannst das jetzt nochmal 10 Jahre so weitermachen, mit dem ganzen Ego und Hybris und den ganzen angenehmen Scheineffekten, die dieser Job und diese Verantwortung mitbringt und auch die materiellen Vorzüge, und dann bist du irgendwann Zombie. Oder du hast auch on top eigenwillig und von deiner Entscheidung aus ausgehen auf und siehst, wie es dir gehen wird und schaust doch mal, was das Leben sonst noch bringt. Also wie wir heute gerade diskutiert haben, ich habe mich ja unbewusst, glaube ich, immer in so eine Position begeben, wo ich wieder bei Null anfangen wollte. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Ich habe dann 2 Jahre lang geplant und habe dann wirklich zuerst damals meinen globalen Job aufgegeben und dann die Agentur in Barcelona noch ein Jahr geführt und die Agentur dann übergeben. Und dann habe ich dann wirklich ein paar Wochen vor Corona aufgehört. Also ohne zu wissen, dass dann die globale Pandemie auf uns zukommt. Und viele Kollegen sagen mir bis zum heutigen Tage, du Schwein, du wusstest genau, was passiert. Ich wusste es halt leider nicht. Nee, und dann habe ich aufgehört. Und dann bin ich auch in ein schwarzes Loch gefallen. Also, weil man auf einmal merkt, dass halt sehr vieles, gerade wenn man in einer Führungsrolle ist, mit Ego, mit Bestätigung und mit Macht zu tun hat. Und wenn das alles weg ist, muss man aber geistig und emotional damit überhaupt klarkommen, dass man nicht mehr gebraucht wird, dass keiner mehr einen anruft, dass keiner um eine Meinung fragt und dass man halt irgendwie auf sich jetzt wieder selber gestellt ist, ohne all die Apparate und all die Statuen und all die Infrastruktur, die diese Position mit einem mitbringt.
Aber ich meine,
und das war hart. Sorry.
Ja, weil ich meine, theoretisch wussten Sie ja, dass das auf Sie zukommen würde. Inwiefern kann man sich denn darauf dann vorbereiten?
Man kann sich nicht darauf vorbereiten. Aber ich glaube, ich hatte das Riesenglück, dass ich ja immer in meinem Leben neben Werbung und Marketing und ganz andere Interessen auch hatte. Aus Architektur und Design war, ob es Kunst war, ob es, Handwerk war. Mich hat halt andere Dinge fasziniert. Und ich glaube, mir ist das dann leichter gefallen, weil ich eben andere Dinge auch für meinen Kopf machen konnte, dass ich halt schneller aus diesem schwarzen Loch rausgekommen ist. Aber man kann sich nicht darauf vorbereiten. Das ist ein natürlicher Prozess.
Ja.
Je höher man ist, wenn man aufhört, desto tiefer ist der Fall emotional. Und man muss halt stabil genug sein, diesen Prozess auch durchzumachen, damit man dann auch wieder ankommt. Aber es war gut. Es war genau, also ich bereue nicht die Entscheidung, sondern eher, das war genau die richtige Entscheidung. Im Nachhinein.
Ja, Sie leben ja inzwischen auf Ibiza, wenn ich das richtig...
Und in Barcelona, genau.
Okay, aber das heißt, dieser Weggang aus der Werbewelt, der war dann nicht auch gleichzeitig mit dem Umzug verbunden, sondern sozusagen Ihren räumlichen Tätigkeitsbereich, genau. Haben Sie beibehalten.
Genau. Ja, genau. Also ich bin ja damals, weil ich ja den Auftrag gekriegt habe von einem Kunden von mir damals, für Seat eine Marketingagentur in Barcelona aufzubauen, bin ich nach Barcelona und habe mich in die Stadt verlegt und habe dann beschlossen, nee, da kann ich auch leben. Und ich hatte ja ein kleines Häuschen in Ibiza schon seit Jahren und habe gesagt, eigentlich ist die beste Kombination, weil es ist eine halbe Stunde Flugzeit oder 8 Stunden Fernzeit auseinander. Und wie ich dann aufgehört habe, habe ich gesagt, nee, das ist definitiv bis auf Weiteres dort, wo ich mich aufhalten will. Aber wie mein Buch schon sagt, vom Unsinn des Lebens, ich kann Ihnen nicht sagen, ob ich den Rest meines Lebens dort verbringe.
Ja.
Weil meine Lebensgeschichte ja zeigt, es könnte sein, dass ich in 3 Jahren, keine Ahnung, in Alaska sitzen werde, weil irgendwas mit meinem Leben passiert ist, das mich nach Alaska bringt. Ne?
Ja. Hey, wo Sie schon gerade zu Ihrem Buch zurückkommen, als ich das gelesen habe, was ja schon ein Motiv des Buchs ist, ist immer wieder so dieses Pack selbst an, lass dich nicht irgendwie abbringen von deinen Ideen, sonst wirst du es später bereuen. Aber gerade aufgrund dieser extremen Schnitte innerhalb Ihres Lebens, dieses rasanten Aufstiegs, dieser Ortswechsel und dieser Erfahrung, frage ich mich manchmal, ob das nicht auch für viele Leser auch was Erschlagendes hat, so im Sinne von, also sowas bekomme ich ja eh nicht hin.
Nee, die Frage ist ja auch da wieder, ich meine, ich erzähle die Geschichte meines Lebens und ich erzähle die Geschichte anhand vom Beispiel von meinem Leben. Und ich habe auch nicht den Anspruch, dass es eine Generalformel oder eine Generallösung für alle ist. Weil ich glaube, jeder Mensch, so wie wir alle sind, muss ja für sich selber definieren, was für ein Leben er leben möchte, wie er es leben möchte und wo er es leben möchte. Und mir steht es gar nicht zu urteilen oder überhaupt zu werten, dass mein Weg der einzig richtige ist. Für mich war es der richtige Weg, aber ich glaube, jeder für sich selber muss das für sich selber entscheiden. Mhm. Und wir leben ja gerade in einer Zeit, wo ja die alte Welt und die alte Weltordnung ja in sich zusammenbricht und so die neue Welt noch nicht da ist, aber man spürt, da kommt unter der Oberfläche so langsam was Neues hoch. Und ich glaube, das ist halt das Spannende, gerade für die nächste Generationen auch zu urteilen und zu definieren, wie gesagt, was ist denn die Zielsetzung, wie definieren wir, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, in welchem Wirtschaftssystem wollen wir leben, wie definieren wir Wohlstand, wie definieren wir Anstrengung und all die Dinge, die jetzt mit dieser neuen Welt zu tun haben. Mhm. Und das finde ich großartig. Aber mir steht es wirklich nicht so zu sagen, das ist jetzt der Weg, den jeder gehen sollte. Um Gottes Willen, ist anstrengend. Es ist extrem anstrengend. Ja.
Und Sie haben ja eben kurz geschildert, was Sie dann seit diesem Bruch mit der Werbewelt so machen. Inwiefern stört Sie das denn, dass Sie, gerade wo Sie beschrieben haben, wie sich die Welt so wandelt, dass Sie das, was Sie jetzt machen, letztlich ja nicht mehr so die Bedeutung letztlich hat? Also Sie machen Ihre Projekte ein bisschen Architektur, wenn ich das richtig sehe. Jetzt schreiben Sie mal ein Buch, aber sozusagen, wenn Sie es nicht machen würden, wird es auch keinen groß stören.
Genau, aber ich glaube, das ist halt das Privileg, was ich jetzt habe, ist, dass ich jetzt Sachen mache aus reiner Freude dran, ohne einen Druck zu haben, dass sie funktionieren müssen und dass sie Resonanz kriegen. Wissen Sie, was ich meine? Also ich habe das Buch nicht geschrieben, weil ich jetzt die Spiegel-Bestsellerliste erklimmen will. Ich habe das Buch geschrieben, wie ich gesagt habe, weil ich hoffentlich mit meiner Geschichte ein paar Leute inspirieren kann und ein paar Leute motivieren kann, aber auch einige Leute komplett am Kopf stoße, die sagen, um Gottes Willen, was für ein Arschloch. Das ist meine Zielsetzung. Meine Zielsetzung ist jetzt nicht die klassische, okay, dein Buch muss ein Bestseller sein, eben auf die Spiegel-Bestsellerliste. Mhm. Ich meine, es ist schön für meinen Verlag, wenn das passiert, aber es ist nicht meine Motivation. Und ich mache Architektur, weil ich Architektur liebe und weil ich dort Lehrling bin und weil ich jeden Tag aufstehe und eigentlich komplett verunsichert bin, weil ich keine Ahnung von der Materie habe. Und das macht halt Spaß, weil man dann frisch im Kopf bleibt. Wir altern alle, wenn wir aufhören, neugierig zu sein.
Ja.
Wenn wir aufhören zu lernen. Ich glaube, dann altern wir. Und ich versuche halt, so weit wie möglich Lehrling zu bleiben und jeden Tag ein bisschen was dazu zu lernen und dabei Spaß zu haben. Und ich glaube, dieses Privileg habe ich mir erarbeitet, dass ich es so sage. Ich habe auch kein sehr ausgeprägtes Verhältnis zu Geld. Also Geld, wie gesagt, wenn Sie meine Lebensgeschichte kennen, Geld war ein Mittel zum Zweck. Und auch dann später, wo ich einigermaßen Geld hatte, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt mit Geld angeben muss oder, keine Ahnung, irgendwelche Statussymbole brauche. Also wenn Sie mich auf Ibiza treffen, dann sehen Sie einen eher dunkelgebräunten asiatischen Typen in kurzen Hosen mit Flipflops, der keine Rolex besitzt, keinen Ferrari fährt, sondern eine Swatch-Uhr hat, wenn überhaupt, und durch die Gegend schlürft. Und da würden Sie denken, okay, das ist jetzt irgendwie so ein moderner Hippie, der irgendwo angekommen ist und irgendwie im Garten arbeitet. Vor dem Hintergrund fällt es mir auch leicht, jetzt dieses Leben zu leben, weil ich ja diese Bestätigungsfelder und vor allem diese Ego-Felder nie gebraucht habe. Und das befreit einen extrem.
Ja. Wurde von Ihren architektonischen Lehrlingsprojekten denn schon was umgesetzt?
Definitiv. Ich habe 4 oder 5 Projekte schon gemacht. Ich mache das ja immer in Kollaboration mit unterschiedlichen Architekten, weil ich ja selber kein Architekt bin. Aber die Kollaboration macht Spaß, weil ich etwas reinbringe, was ja eher aus der Sicht des Menschen ist, der Architekt eher aus der Sicht der Konstruktion, und das entsteht meistens super was Spannendes und das macht Spaß. Es macht super Spaß.
Ja.
Also das letzte Projekt war vor 2 Jahren, da haben wir eine Penthouse-Wohnung in Barcelona gemacht, über 1,5 Jahre. Man lernt halt extrem viel. Das ist halt was ganz anderes und ein ganz anderer Prozess, als wenn Sie eine Werbekampagne machen. Wenn Sie eine Werbekampagne machen, vielleicht ist sie noch nach drei Wochen noch relevant und dann ist das Thema vorbei. Wenn Sie ein Haus hinstellen und das gut machen, dann überlebt das hoffentlich 300, 400, 500 Jahre.
Ja.
Das ist eine ganz andere Art von Substanz drin, ne?
Obwohl, eine Werbekampagne kann ja schon auch ein bisschen länger einem im Kopf bleiben. Also manchmal ist es ja schon erstaunlich. Also irgendwie, mein Vater, der zitiert heute ab und zu noch so einen Spruch, heute bleibt die Küche kalt, denn wir gehen in den Wienerwald. Das ist jetzt ja eher ein alter Werbeslogan.
Richtig. Nee, das ist ja dann, wenn die Werbung ihren Job richtig gemacht hat. Wenn sie wirklich versucht hat, eine Art von Relevanz im Leben der normalen Menschen zu schaffen, für eine Produktkategorie oder für eine Marke oder für einen Unternehmer. Aber davon gibt es halt immer weniger und immer weniger, wenn ich jetzt selbstkritisch bin über diese Industrie.
Sie haben ja auch relativ hart schon mit dieser Industrie abgerechnet, gerade als Sie da rausgegangen sind.
Ja.
Zugleich
aber vorher,
ist jetzt,
auch, vorher, ja. auch, vorher auch.
Aber es ist jetzt ja so, wenn man jetzt Ihr Buch liest, Sie eröffnen das Buch mit der kompletten wörtlichen Wiedergabe eines Werbeclips, Think Different von Apple. Also irgendwie haben Sie ja doch nicht ganz von der Branche gelassen anscheinend, oder?
Kann ich ja nicht. Das ist ja, ich habe 30 Jahre meines Lebens dort verbracht. Ich habe der Werbung sehr viel zu verdanken und ich habe Werbung geliebt. Und ich liebe sie immer noch. Aber gerade weil ich sie liebe, bin ich extrem kritisch gewesen, weil es mir wehtut, was so viel Talent, so viel Expertise an Substanzlosigkeit vergeudet wird. Und das war immer ja mein Kritikpunkt, dass unser Anspruch es eher sein muss, kreative Problemlöser zu sein und nicht Leute, die bunte Bilder produzieren. Und das haben halt die Kollegen in der Industrie mir leider übel genommen, mich halt auch mit Sputz beworfen und mich als enfant terrible beschimpft, weil ich sozusagen die eigene Industrie ja den Spiegel vorgehalten habe. Aber mir ging die Motivation weniger, alles schlecht zu machen, sondern die Motivation war eher kritisch zu sagen, wie müssen wir uns verändern? Wo müssen wir uns hinentwickeln, damit wir unserem Anspruch und unserer Berufung gerecht zu werden? Das war so die Motivation. Natürlich liebe ich die Werbung. Ist einer der schönsten Berufe gewesen früher, den man sich vorstellen kann. Ob sie heute noch so ist, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen.
Gäbe es denn eine Werbeaufgabe, die Sie nochmal reizen würde, irgendwie eine deutsche Kaufhauskette wieder cool zu machen oder so?
Nee, ich glaube, alles hat seine Zeit im Leben. Auch das Leben hat seine Zeit und dann stirbt man. Ich glaube, dass meine Zeit da war und ich glaube, dass das auch richtig und gut war, dass ich eben damit abgeschlossen habe. Sollte da irgendwann einmal einer mit einem Problem daherkommen, wo sie sagen, hey, kannst du mal kurz deinen Kopf darüber anstrengen, würde ich mich freuen. Kommt natürlich auf das Problem an. Aber dass ich jetzt wieder zu 100% zurückkomme, auf keinen Fall. Mhm. Nee, dafür bin ich auch in meiner Industrie mittlerweile eigentlich nicht nur ein Frührentner, sondern ein alter Rentner, weil es ist ja eine sehr, sehr junge Industrie. Ja. Und ich glaube, ich würde gar nicht zurechtkommen mehr.
Wann ist Ihnen denn zuletzt mal eine Kampagne begegnet, wo Sie sich gedacht haben, okay, das ist mal eine gute Werbung?
Vor 10 Jahren. Und zwar weltweit gesehen vor 10 Jahren. Das ist ja das Traurige und das Schreckliche. Ich glaube, es war noch nie Marketing und Kommunikation so substanzlos, so anspruchslos und so unintelligent und so unrelevant wie in unserer Zeit gerade. Ich habe letztens mit einem Kollegen darüber geredet, die sich Sorgen machen über das gesamte Thema KI und die Automatisierung halt diese Industrie jetzt übernehmen wird. Und ich habe dann gelacht und habe gesagt, ich verstehe eure Sorge nicht, weil die meiste Werbung, die ich sehe oder die ich eingespielt bekomme, sieht ja schon sowieso so aus, als ob es von KI kommt.
Gleichzeitig ist es ja so, dass die Zeit, wo Sie groß in der Werbung waren und wo Sie groß geworden sind, rückblickend ja eine relativ unpolitische Zeit war, so Ende der 90er, Anfang der 2000er im Vergleich zu heute gesehen, wo man vielleicht auch Sachen deswegen in der Werbung machen konnte, die heute nicht mehr so gehen, sozusagen bewusst mit Skandalen, Schocken, so à la Benetton-Werbung oder so. Inwiefern ist das auch das Dilemma der Werbebranche, dass sie es vielleicht in geopolitisch harten Zeiten halt auch viel schwieriger hatten, einen passenden Ton zu treffen als in so einem poppigen Jahrzehnt?
Nee, aber das ist ja, glaube ich, ein gesellschaftliches Phänomen, in dem wir drinnen stecken, weil ich glaube, wir leben jetzt mittlerweile in einer Welt, wo es schwierig ist, seine Meinung zu äußern. Und zwar ungefiltert. Mhm. Weil sie damit rechnen müssen, dass die stigmatisiert werden, dass sie in eine Kategorie gesteckt werden, dass sie halt Shitstorm erleben und dass sie, keine Ahnung, man sie anprangert. Und ich glaube, das hat auch definitiv einen Einfluss auf die Art und Weise, wie Kreative ihren Job in der Werbung machen. Mhm. Ich finde es aber nicht richtig. Ja, es gibt bestimmte Dinge, die man nie machen darf. Es gibt Grenzen und es gibt ein Wertesystem, das man respektieren muss und einhalten muss. Aber ich finde schon, dass gerade Menschen, die in der Kommunikation sind, auch das Recht haben sollten, mal zu provozieren, solange es in einem menschlich respektablen Umfeld passiert und auch die Leute zum Anregen zu bringen und auch eine andere Sicht der Dinge aufzuzeigen, weil deswegen ist man ja kreativ. Und wenn ich das nicht mehr machen darf, und wie gesagt, ich beziehe es nicht nur alleine an Werbung, Musik, Literatur, Architektur, Kunst, wenn ich das nicht mehr machen darf, wenn ich nicht mehr kritisch sein darf, wenn ich nicht anders denken darf, dann wird es schwierig, weil dann sind wir alle in der Stromlinie und da fällt dann irgendwann einmal, wie soll ich sagen, da fällt irgendwann einmal.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Da fehlt einfach die Substanz irgendwann einmal. Meine Angst wäre das. Ja. Also noch einmal, ich verstehe, dass die Welt sich gedreht hat. Ich verstehe auch, dass bestimmte Dinge nicht mehr gingen. Und das finde ich auch richtig so. Weil in meiner Zeit bestimmte Dinge gemacht wurden. Ich habe es am eigenen Leib erlebt. Ob es Rassismus war, ob es Diskriminierung war, ob es Fremdenfeindlichkeit war, Kategorisierung war, Stigmatisierung war, die gehen nicht mehr. Das finde ich großartig. Aber man sollte trotzdem das Ganze jetzt nicht so extrem in die andere Richtung interpretieren. Ich finde, man sollte trotzdem die Möglichkeit den Menschen lassen, dass sie versuchen, intelligent zum Nachdenken anregen oder zum Diskurs anregen. Solange sie respektvoll sind, solange sie ein Wertesystem beachten und solange sie nicht Menschen vom Kopf stoßen. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Aber es ist zurzeit ist, glaube ich, ein schwieriges Unterfangen.
Ja, weil ich meine, das hieße ja auch, dass man, also um zu provozieren, muss man sich ja immer an der Grenze des gerade noch Möglichen bewegen. Und das beinhaltet ja auch, dass man ab und zu mal darüber hinausgeht, wenn auch aus Versehen, aber dann so dafür nicht bestraft wird quasi. Also das heißt, man müsste ja den auch eine Grenzüberschreitung im kleinen Rahmen wahrscheinlich stärker zulassen als das und nicht gleich zum Tabu erklären, so wie das derzeit passiert, oder?
Richtig, richtig. Also würde ich mir wünschen, ich bin jetzt kein Politiker und ich bin ja auch jetzt kein Gesellschaftssoziologe, aber ich glaube, es wäre fahrlässig und es wäre auch gefährlich, wenn wir wirklich sagen, dass wir in einer freien Meinungsgesellschaft leben, dass die freie Meinung dann nicht mehr geäußert werden kann. Noch einmal, solange das im Kontext und im Rahmen einer demokratischen Gesellschaft funktioniert und die Werte respektiert, sollte man das zulassen. Mhm. Wenn es anfängt, rassistisch zu werden, sexistisch zu werden, diskriminierend zu werden, despektierlich zu werden, dann wird's eng. Aber auch das ist, da haben ja die normalen Menschen, und das finde ich ja großartig, am Ende entscheidet ja sowieso das Volk. Da haben die normalen Menschen einen sehr, sehr guten Gradmesser davon. Also wenn wir jetzt am Beispiel von Werbung bleiben, wenn sie nur provozieren und Provokationswillen, wenn sie geschmacklos werden, dann bestrafen sich die Leute komplett, die strafen sie komplett ab. Wenn sie aber intelligent sind, wenn sie zum Nachdenken anregen, wenn sie einfach einen neuen Weg zeigen, dann beschäftigen sich manchmal ein paar Leute damit. Mhm. Aber die Leute haben sehr, sehr gutes Gespür, was geht und was nicht geht, glaube ich. Ich hoffe es. Es klingt vielleicht zu idealistisch und zu naiv, aber den Glauben möchte ich gerne behalten, dass die meisten Menschen intelligent genug sind zu wissen, was richtig, was falsch ist und vor allem, was sie wollen und was sie nicht wollen. Ich hoffe es.
Ja, jetzt ist es ja so, wir haben ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, inwiefern die geopolitischen Krisen und irgendwie Werbung eben zusammenspielen. Jetzt ist es ja so, dass eben, dass es im Nahen Osten passiert, ja sehr nah an ihrer Vita letztlich andockt. Inwiefern sehen Sie sich denn auch selbst irgendwie, verspüren Sie das, den Drang, sich da selbst zu äußern oder irgendwie einzuschalten in die öffentliche Diskussion?
Nee, kann ich nicht, weil meine Eltern noch im Iran leben, meine beiden Geschwister.
Ja.
Ich habe meine Meinung darüber, über dieses Regime und über dieses Land. Aber ich habe natürlich auch eine Verantwortung meiner Familie gegenüber. Deswegen muss ich immer vorsichtig sagen, was ich sage. Fakt ist, und das kann ich ruhig sagen, ich finde, wenn man sich Iran ansieht, mit all seinen natürlichen Ressourcen, mit einer Historie, mit dem Intellekt der Menschen, dann sollte Iran eigentlich eine führende Nation sein und ein progressives Land sein, das Vorbild sein sollte für die restliche Welt und nicht ein mittelalterliches, rückgewandtes, teilweise menschenverachtendes Land. Wissen Sie, was ich meine?
Mhm.
Und es ist schade, dass man sich halt für den zweiten Weg entschieden hat, nicht für den ersten. Und da nehme ich das Volk nicht mit raus. Ich war dabei, das Volk hat das so entschieden. Das waren nicht irgendwelche fremden Aliens, die gekommen sind und haben gesagt, okay, wir machen das. Das Volk hat damals Ende der 70er Jahre beschlossen, diesen Weg zu gehen. Und leider müssen sie die Konsequenzen ertragen. Und ich hoffe aber, dass dieses selbe Volk irgendwann einmal imstande ist und die Kraft besitzt, wieder zu entscheiden, dass sie einen anderen Weg gehen können und aus ihren Möglichkeiten das Beste rausholen, für sich selber, aber auch für die Welt. Weil, wie gesagt, das Land kann ein Vorbild sein, wenn es will.
Haben Sie denn Hoffnung, dass Sie das auch noch erleben?
Ich glaube nicht, leider nicht. In meiner Lebenszeit wird es, glaube ich, eng werden. Ich hoffe, dass das für das Volk, dass das irgendwann mal passiert. Weil es ist ein wunderschönes Land mit großartigen Menschen, mit all den Ingredienzien, das es hat, um wirklich was Großartiges zu repräsentieren und zu sein. Mhm. Das würde ich mir wünschen, ja.
Letzte Worte.
Ja, das ist ein etwas trauriger Ausblick und trotzdem müssen wir jetzt schon zum Ende kommen. Bevor wir hier aber ganz den Ton abdrehen, haben wir noch wie immer drei letzte Herausforderungen. Einen Satz, den Sie vollenden müssen, ein Entweder-Oder, wo Sie sich entscheiden müssen und ein Zitat, das Sie gutheißen sollen oder verwerfen sollten.
Ja.
Wenn Sie Ihrem 20-jährigen Ich einen Rat geben müssten, was würden Sie dann sagen?
Alles wird gut, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut wird, dann ist es nicht das Ende.
Wenn Sie sich entscheiden müssen, wo Sie arbeiten, alleine, zu Hause im Homeoffice oder in einem Büro mit dutzenden Leuten?
Alle drei. Also alleine im Homeoffice, im Büro oder mit tausend Leuten oder auch irgendwo anders. Ich glaube, mittlerweile sind wir so weit, dass alle drei Möglichkeiten existieren.
Und das Zitat kommt von Henry Ford. Reich wird man nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt.
Das würde ja heißen, dass man geizig sein soll. Ich bin nicht geizig, ich bin einfach zu großzügig. Nee, das Zitat kann ich nicht zustimmen. Ich finde das Zitat von Steve Jobs viel geiler. Ich möchte nicht der reichste Mann auf dem Friedhof sein.
Mit diesen Worten können wir gerne aufhören. Vielen Dank, Herr Kasai, für den Besuch.
Tausend Dank für das Gespräch.
Und Ihnen, liebe Hörer, zum Schluss noch die übliche Bitte. Wenn Sie Wünsche, Anregungen oder Kritik haben, immer her damit. Und zwar am besten an chefgespräch@vivo.de. Ich hoffe, es hat Ihnen auch diesmal gefallen. Und wenn ja, schalten Sie doch nächste Woche gerne wieder rein.
Super. Tausend Dank.
Danke Ihnen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.